Deutschlandfunk, Information und Musik.
Über zivilen Ungehorsam haben wir ja bereits gesprochen in dieser Sendung. Und eine Figur, die für das gewaltlose Aufbegehren gegen eine ungerechte Gesellschaft stand, wie kaum eine andere im 20. Jahrhundert, war der schwarze US-amerikanische Baptistenpastor Martin Luther King. Inmitten einer Zeit der Racial Segregation, der Rassentrennung, hat Martin Luther King am 28. August 1963 in Washington eine Rede gehalten, also vor fast genau 60 Jahren, eine Rede, die so berühmt ist wie kaum eine andere.
My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Selbst diejenigen, denen die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA nichts sagt, erkennen diese Worte I have a dream. Es ist eine Zeit, die einerseits weit weg scheint, andererseits angesichts etwa des gestrigen Tages, an dem ein Rassist in Jacksonville, Florida mutmaßlich drei Schwarze getötet hat, eine Zeit, die immer noch traurig aktuell ist. Über die Bedeutung von Kings Rede will ich jetzt sprechen mit der Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson, Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Uni Augsburg. Sie hat selbst mehrfach über Martin Luther King publiziert und sie ist in der Leitung. Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Ich habe den Vorfall erwähnt in Jacksonville, Florida. Ein Mann erschießt mutmaßlich drei Schwarze in einem Supermarkt aus rassistischen Motiven. 60 Jahre nach eben dieser berühmten Rede I Have a Dream. Es ist eben leider auch nur ein Vorfall unter vielen. Was geht Ihnen da angesichts jetzt des Jahrestages durch den Kopf, Frau Waldschmidt-Nelson?
Ja, das macht mich einfach unendlich traurig, dass also quasi wirklich direkt auch im Zusammenhang mit diesem 60 Jahre Jubiläum auch wieder so ein Vorfall rassistischer Polizeigewalt passiert. Die letzten Jahre waren ja voll davon. Es vergeht ja wirklich eigentlich kaum ein Monat, dass nicht irgendwo in den USA ein unbewaffneter Schwarzer von weißen Rassisten oder auch eben oft von der Polizei erschossen wird. Das war ja auch mit der Anlass, dass damals nach der Ermordung von Trayvon Martin 2012 sich das Black Lives Matter Movement formal hat. Und man hat ja irgendwie gerade auch nach der großen internationalen Solidarität mit dieser Bewegung gehofft einfach, dass es besser wird. Und jedes Mal, wenn es eine Zeit lang ruhig war, wenn nichts passiert ist, dann hat man gedacht, wow, jetzt kommen wir endlich voran und dann kommen wieder solche Sachen, weitere Vorfälle. Und die Sache jetzt in Jacksonville gestern, das kann einen wirklich nur zutiefst verstören und traurig machen, dass das einfach nicht in den Griff zu bekommen scheint.
Wir wollen auf die Gegenwart gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Jetzt schauen wir mal trotzdem noch ein Stückchen zurück in die Geschichte. Ich vermute, dass Sie diese Rede selbst mehrfach gehört und gelesen haben im Rahmen auch Ihrer Forschung. Und wenn man sie hört, und zwar auch heute noch, dann kann man sich selbst heute aus der räumlichen und zeitlichen Distanz ihrer Wirkung nicht entziehen. Sie strahlt irgendwie dadurch über ihren zeithistorischen Kontext weiter. Worin liegt diese Wirkung Ihrer Meinung nach begründet?
Also diese Wirkung, die wirklich ganz immens ist, es ist bis heute auch meines Wissens nach die meistzitierteste Rede weltweit, die liegt zum einen in dieser absolut brillanten Rhetorik von King auch, die er hatte als eben Baptisten, Priester, Pfarrer, wie Sie gerade schon sagten, er ist rhetorisch unglaublich großartig gewesen, aber es liegt auch in dem Inhalt der Rede und da möchte ich besonders betonen eben, dass es nicht nur dieser I have a dream Part am Ende ist, den er ja ganz spontan hinzugefügt hat, sondern, das hat man auch gemerkt gestern bei den Reden, zu dieser Gedächtnisveranstaltung, der Gedenkveranstaltung. Der erste Teil der Rede, der eben von vielen Zuhörern heute nicht mehr so in Erinnerung steht, da geht es ja darum, um diesen Scheck, den Amerika den Schwarzen gegeben hat. Diese Idee, dass in der Verfassung ja garantiert ist, ja, dass alle Amerikaner das Recht haben auf Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Und das hat er King damals ja ganz bewusst vor dem Lincoln Memorial getan, weil er sagte, diese Nation hat uns versprochen, ja, dass wir auch teilhaben können an diesem American Dream und das ist uns versagt worden. Er spricht ja, dass dieser Check gebounced ist, also dass dieser Check nicht ausgezahlt wurde und das ist etwas, was man immer im Hinterkopf haben muss, auch dieser ganze March damals, da ging es nicht nur um irgendwelche hehren, abstrakten Ziele der Rassenharmonie, sondern das hieß auch damals March for Jobs and Freedom, also es ging auch um wirtschaftlichen Fortschritt, um völlige Einbeziehung und Gleichberechtigung der Schwarzen in allen Sektoren der amerikanischen Gesellschaft, also auch um politische und wirtschaftliche Gleichstellung. Und diese Aspekte, vor allem das Problem eben der nach wie vor ja disproportional hohen schwarzen Armut, das sind Sachen, die bis heute ja noch brandaktuell sind.
Und gerade weil das immer noch so brandaktuell ist, eben dieser Check, der geplatzt ist, sage ich jetzt mal. Interessant ist, dass aber gerade dieser Teil der Rede ja wenig im Bewusstsein geblieben ist. Woran liegt das eigentlich?
Ja, weil es natürlich viel schöner ist zu sagen, ja, dieser Traum der Rassenharmonie, ich meine, das war auch am Ende rhetorisch natürlich genial und gigantisch, aber es fällt auch auf, auch gerade seit Martin Luther Kings Geburtstag jetzt am National Holiday gemacht wurde, der dritte Montag im Januar ist ja mal National Martin Luther King Day, dass dort immer so ein gewisses, man kann das auch so als Whitewashing bezeichnen, des Bildes von King gemacht wird, dass er quasi nur so der ist, der für die Verbrüderung von Weißen und Schwarzen stand und alle sollen sich doch verstehen und lieb haben als Christen. Aber es ging King ja auch vor allem am Ende seines Lebens um mehr. Es ging ihm halt auch um soziale Gerechtigkeit. Er hat ja auch scharf protestiert, seit 1967 auch öffentlich gegen den Vietnamkrieg und hat eben diese Verbindung angeprangert zwischen Rassismus, Armut und Militarismus. Und dieser King, also der wirklich, wirklich sozial revolutionär radikale King, der wird heute immer so ein bisschen verdrängt im allgemeinen Gedächtnis. Und gerade auch, sage ich mal, von Konservativen, auch von Republikanern, die dann zwar King loben, zum Teil auch seine Rhetorik übernehmen, aber dann immer so tun, als ob es ja nur um Colorblindness gehe und dann sogar die Rhetorik der Bürgerrechtsbewegung nutzen, um gegen Affirmative Action und andere Programme, die eben historisch benachteiligten Gruppen helfen sollen, zu agitieren.
Das ist eine interessante Entwicklung. Da hat man aus dem Menschen, den man 1963 als Demagogen sozusagen befürchtet hat, hat man sozusagen jetzt den, ich nenne es jetzt mal den naiven, harmlosen Träumer gemacht, oder?
Ja, ein bisschen schon. Auch wenn es natürlich immer bei Leuten, die sich ein bisschen besser auskennen, nicht so rüberkommt. Aber wenn man sich auch die Zitate beim King Memorial auf der National Mall anschaut, das sind überwiegend, ja, bis vielleicht auf ein, zwei, wo es so ganz leicht gegen den Vietnamkrieg geht, das sind überwiegend alles so ein bisschen eben diese Träumer-Zitate, die da publiziert werden und groß gemacht werden.
Also ich habe natürlich schon gesagt, die Zeit der Racial Segregation liegt schon lange zurück, aber natürlich Gewalt gegen und Ausgrenzung von Schwarzen, die sozialen Probleme haben Sie gerade auch schon erwähnt, das ist in den USA Gegenwart, ein drängendes Problem. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle spielt denn Martin Luther King für die Menschen, die es betrifft? Also in diesem Fall jetzt mal wirklich für schwarze, junge Menschen, die in den USA jeden Tag mit Rassismus konfrontiert sind. Ist Martin Luther King, hat er noch die Rolle, die wir von hier aus ihm manchmal zuschreiben für diese Menschen?
Also ich glaube schon, dass King natürlich nach wie vor einfach eine Ikone ist, dieses Kampfes der schwarzen Gleichberechtigung, auch für jüngere Menschen. Aber man muss auch sagen, dass in der Protestbewegung, wie jetzt zum Beispiel Black Lives Matters, dass da von der Rhetorik her zumindest oft eher die Nightmare-Rhetorik, also die Rhetorik von Malcolm X, im Mittelpunkt steht. Zwar nicht unbedingt ganz so stark verbunden mit schwarzem Nationalismus und der völligen Abgrenzung von Weißen, aber diese Idee wirklich, dass schwarze Amerikaner in einem Albtraum leben. Ja. Das sieht man also auch bei den Gründerinnen, also Patrice Cullors fürs Black Lives Matter Movement oder Leuten wie Ibram Kendi, wenn man sich da Publikationen anguckt und man sucht nach American Dream als Stichwort, kommt man viel öfter auf den American Nightmares. Viele Schwarze, gerade die jüngeren Schwarzen, empfinden das tatsächlich so, dass ihr Leben als Schwarze in Amerika eigentlich ein Albtraum ist, gerade weil sie täglich mit der Angst, vor allem schwarze junge Männer, täglich mit der Angst leben müssen, ohne jeden Grund von irgendwelchen Weißen getötet zu werden, nur weil sie schwarz sind. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch betonen, dass es immer noch einen großen Kern auch gibt der Black Community, vor allem wenn man sich jetzt auch Al Sharptons National Action Network anguckt, die ja auch verbunden sind mit Black Lives Matter und die auch eine wesentliche Rolle bei der Organisation jetzt des Commemorative Events am Samstag, also gestern, gespielt haben. Al Sharpton ist natürlich selber auch ein Baptistenpriester und die greifen natürlich immer noch sehr stark auf King zurück und versuchen eben auch zu betonen, dass King ja eben nicht nur der Träumer war, sondern auch ganz konkrete Forderungen gestellt hat. Der Unterschied war eben, er hat immer gesagt, es muss gewaltlos geschehen, wohingegen ja Malcolm X oder die Black Nationalists immer auf das Recht auch auf bewaffnete Selbstverteidigung gepocht haben. Aber letztendlich, glaube ich, zeigt die Realität, dass dieser Einsatz von Gewalt, auch vor allem Waffengewalt, auf beiden Seiten letztendlich immer nur destruktiv sein kann.
Jetzt war Martin Luther King, haben wir schon gesagt, Pastor von Beruf. Man kann es auch kaum überhören. Er hat ja diesen predigenden Ton, aber mich interessiert das Ganze jetzt auch mal inhaltlich. Wenn Sie das beantworten können, Sie arbeiten ja auch zum Thema Religionsgeschichte in den USA. Für was für eine Theologie oder für welche Deutung des Evangeliums steht Martin Luther King?
Also King steht auf jeden Fall im Bereich wirklich jetzt gar nicht mal so stark der Befreiungstheologie, aber dieser Idee des persönlichen Gottes und der Bruderschaft, oder damals nannte man das noch Bruderschaft, heute müsste man sagen Geschwisterschaft, aller Menschen. Also er hat immer gesagt, we shall never forget that all men are brothers and sisters in Christ. Und zwar also, dass alle sind Geschwister, sozusagen Kinder Gottes. Und diese Kindergottesbotschaft, die ist natürlich nicht abhängig von irgendwelchem sozialen Stand oder von der Hautfarbe. Und da lag für ihn halt auch ganz tief begründet, dass man eben die Weißen nicht verteufeln darf, wie das ja zum Beispiel von der Nation of Islam oder anderen schwarzen nationalistischen Gruppen getan wurde. Er hat gesagt, wir können nicht einfach sagen, die sind böse, sondern das sind unsere Brüder und Schwestern. Gott ist unser aller Vater. Also für King war das auch wirklich nicht, auch diese Gewaltlosigkeit, nicht einfach nur eine Strategie, sondern das war seine Weltanschauung und Glaubensanschauung, dass man eben nur durch Liebe Hass überwinden kann.
Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin und Expertin für Martin Luther King von der Uni Augsburg. Mit ihr habe ich gesprochen über die berühmte Rede I have a dream von Martin Luther King. Frau Waldschmidt-Nelson, haben Sie vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Schulz. Einen schönen Tag noch.
Danke Ihnen auch.